Ja, es geht also los. Also wie gesagt, der Begriff des Fasten des Geistes ist jetzt hier als ein Begriff, den Zhuangzi in Auseinandersetzung mit Konfuzius entwickelt, in einem Dialog zwischen Yan Hui und dem Konfuzius, wo Yan Hui von Konfuzius kritisiert wird, dass er eine ziemlich ungeschickte Methode verwendet, die ihn zwar vor Schaden bewahrt, aber nicht zu mehr gut ist. Und dann sagt Yan Hui, darf ich euch bitten, mir eine Methode zu nennen? Und die Antwort ist Fasten. Konfuzius sagt, ich werde es dir erklären. Glaubst du denn, es wird dir leicht fallen, wenn du die Dinge mit deinen Geisteskräften angehst? Der strahlende Himmel schätzt Menschen nicht, die es sich leicht machen. Yan Hui sagt, meine Familie ist arm und ich habe seit 7 Monaten keinen Wein mehr getrunken und kein Fleisch mehr geschmeckt. Kann man das als Fasten bezeichnen? Das ist ein Fasten, wie es für das Opferfest genügt, aber es ist nicht das Fasten des Geistes. Darf ich fragen, was das Fasten des Geistes ist? Fragte Hui. Und jetzt die Antwort. Bewahre die Einheit deines Willens, sagte Konfuzius. Und höre nicht mit deinen Ohren, sondern mit deinem Geist. Höre nicht mit deinem Geist, sondern mit deinem ursprünglichen Atem. Die Ohren können nicht mehr als hören, die Geisteskräfte können nicht mehr als berechnen. Der ursprüngliche Atem jedoch wartet leer auf die Dinge. Nur durch den Weg kann man Leere ansammeln und Leere ist das Fasten des Geistes. Und dazu die Erläuterung, die da sehr wichtig ist, die Wohlfahrt dazu gibt, in der Anmerkung 26. Also der Atem, von dem die Rede war, der ursprüngliche Atem ist chinesisch Qi, auch als Lebensatem, Sie kennen das aus Qigong. Und dieser entscheidende letzte Satz kann auf verschiedene Weisen übersetzt werden. Allein der Weg sammelt Leere, beziehungsweise auf dem Weg sammelt sich die Leere, beziehungsweise der Weg sammelt sich in der Leere. Leere ist das Fasten des Geistes, des Herzgeistes, wie Wohlfahrt das näher untermauert oder unterlegt. Und ich glaube, das ist hier ganz charakteristisch. Der Bezug ist einmal offenbar eine meditative Praxis, wo man durch Meditation so die üblichen Beschäftigungen und Gegenstände des Denkens abstreift. Und es wird hier diese Leerung, dieses Entleeren von dem, was einen so gewöhnlich beschäftigt, als, kann man durchaus sagen, Ziel und Methode von Meditation propagiert. Und das wird mit diesem Begriff des Fasten des Geistes, den der Zhuangzi hier Konfuzius in den Mund legt, aber das ist keine konfuzianische Lehre, sondern es ist eigentlich sehr typisch taoistisch, in dieser Weise auf diese innere meditative Praxis zu rekurrieren. Und das lässt sich dann nochmal näher spezifizieren. Was ist eigentlich die Grundlage dieses? Also denn es gibt ja immer die Schwierigkeit bei diesen ganzen meditativen Gesichtspunkten, dass wir in der westlichen Kultur gewöhnt sind, derartiges mit religiösen Praktiken in Verbindung zu sehen. Irgendwie geht es da um Transzendenz, um Gott oder um höhere Einsicht. Und das spielt hier, glaube ich, nachweisbar keine Rolle. Zunächst einmal ein weiteres Stück aus dem Zhuangzi. Moment. Gibt es tatsächlich Menschen ohne Emotionen, fragte Meister Hui einst Meister Zhuang. Ja, sagte Meister Zhuang. Wenn jemand keine Emotionen hat, fragte Meister Huig, wie kann man ihn dann da einen Menschen nennen? Der Weg lässt ihn in Erscheinung treten, sagte Meister Zhuang. Und der Himmel gibt ihm eine Form. Wie könnte man anders als ihn einen Menschen nennen? Doch wenn man ihn einen Menschen nennt, sagte Meister Hui, wie kann es sein, dass er keine Emotionen hat? Und jetzt wird also das versucht näher auszuführen. Das ist es nicht, was ich mit Emotionen meine, sagte Meister Zhuang. Was ich sagen will mit keine Emotionen haben, ist, dass ein Mensch seinem inneren Wesen, Shen, nicht durch ein Denken in Gut und Böse Schaden zufügen sollte. Er sollte vielmehr in Übereinstimmung mit seiner Natur leben, Siran, und dem Leben nichts hinzufügen. Dieses ist gewissermaßen die praktische Wendung der Lehre, die in der Meditation erreicht wird. Wie kann jemand, der dem Leben nichts hinzufügt, überhaupt existieren, fragte Meister Hui. Der Weg lässt ihn in Erscheinung treten, sagte Meister Zhuang, und der Himmel gibt ihm eine Form. Er schadet seinem inneren Wesen nicht mit Vorlieben und Abneigungen. Ihr seid nun dabei, mein Herr, euren Geist zu zerstreuen und eure Essenz zu verausgaben, indem ihr euch an einen Baum lehnt, während ihr vor euch hinmurmelt oder indem ihr über eurem Schreibtisch stößt. Der Himmel schenkte euch eine Form, mein Herr, aber ihr brabbelt weiterhin etwas von hart und weiß daher. Also dieser Rückgang auf das, was in der Meditation zugänglich ist, macht dann dieses Leib-Ich des Menschen, was im eigenleiblichen Spüren erlebt wird, als Grundlage dieser meditativen Lehrung zugänglich. Und damit wird dann auch das Thema des wahren Menschen angesprochen. An Seite 93 hier, also Zhuangzi, oder Moment, ich habe jetzt eben gerade, auch die Anmerkung muss ich hier ja auch noch diskutieren, Entschuldigung. So zu den verschiedenen Begriffen. Shen, Leib, Leben. Die grafische Etymologie zeigt den lebendigen Leib einer schwangeren Frau, sowie Person, Ich. Das gibt dann verschiedene Übersetzungsvorschläge, inneres Wesen, Person und dann eben Leib, Ich als Shen, ähnlich wie Qin, Herz, Geist, dass man ausgehend von einem Leib-Seele-Dualismus dem Zhuangzi nicht gerecht werden kann. Das ist immer diese im leiblichen Spüren verankerte Subjektivität und deren spezifische Erfahrung, die Gegenstand ist. Und Siran, von allein so verlaufend, ich meine, das erinnert natürlich an die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Physis, das, was von sich aus so ist, so wächst, wenn Sie so wollen, und das steht in einem engsten inneren Zusammenhang, wie er sich ausdrückt, mit dem Dao, dem Lauf, dem Weg, dem Gang der Dinge. Der Dao ist der Gang der Dinge, wie sie von allein sich vollziehen. Und der Daoist versucht sich über diese Lehrung in diesen Gang der Dinge einzufügen, ohne, wie wir gesehen haben, den Dingen noch etwas hinzuzufügen. Damit komme ich jetzt dann doch zum wahren Menschen. Und da gibt es eine Schwierigkeit. Der wahre Mensch ist hier immer exemplifiziert als wahrer Mensch des Altertums. Es wird eingeleitet, wahres Wissen, also in 6.1, wahres Wissen finden Sie eben nur beim wahren Menschen. Was also ist ein wahrer Mensch? Und dann wird der wahre Mensch des Altertums charakterisiert. Er hatte nichts dagegen, zur Minderheit zu gehören. Er strebte nicht nach heroischen Errungenschaften. Er zerbrach sich nicht den Kopf über Geschäfte. Darum hat er nichts zu bereuen, wenn er einen Fehler machte, und bildete sich nichts darauf ein, wenn ihm etwas gelang. So konnte er die höchsten Höhen erklimmen, ohne zu zagen, ins Wasser eintauchen, ohne nass zu werden, und durchs Feuer gehen, ohne sich zu verbrennen. Nur wessen Wissen sich zur Höhe des Weges aufschwingen kann, der kann so sein. Sie sehen hier immer noch, dass der wahre Mensch wird hier durch den wahren Menschen des Altertums exemplifiziert. Aber es geht natürlich um die Frage des wahren Menschen in der Gegenwart. Vielleicht kann man die noch auf den wahren Menschen des Altertums bezogenen Ausführungen hier aufgreifen. Darum hielt sein Geist nichts fest, sein Antlitz war unbewegt und seine Stirn war von strahlender Offenheit. Herb wie der Herbst, mild wie der Frühling, harmonierten seine Freude und sein Ärger mit den Jahreszeiten. Er wusste allen Dingen zu entsprechen, aber niemand kannte seine Grenzen. Oder sein Eines war Eins und sein Nicht-Eines war ebenfalls Eins. Im Einssein war er ein Gefährte des Himmels, im Nicht-Einssein war er ein Gefährte der Menschen. Der, in dem das Himmlische und das Menschliche nicht übereinander triumphieren, den nennt man einen wahren Menschen. Da werden also erste Bestimmungen, die jetzt nicht auf das Altertum, sondern auf die Gegenwart sich beziehen, denke ich, erkennbar. Und dazu wieder die Anmerkung von Wohlfahrt. Vielleicht dieses Ziran, ne? Das, Entschuldigung, der wahre Mensch, Entschuldigung, das. Da gibt es eine Formel, die er hier erläutert. Zhen Ren, wahrer Mensch, Ji Qi, Atem holen, Yi Zhong, Verse, Zhong Ren, gewöhnlicher Mensch, Atem holen, Kehle. Und das wird von ihm erläutert. Der wahre Mensch kann tief atmen, aufatmen, er hat einen langen Atem. Auch da wird meines Erachtens die Rückbindung an die Meditationspraktiken, die ja ganz wesentlich auch Praktiken der Atmung sind, wie im autogenen Training, relativ deutlich erkennbar. Ein weiteres Thema ist das der Beständigkeit.
Vielleicht noch zu der Meditation. Ja. Ist es eigentlich nicht so, dass die eigentlich religiösen Ursprung hat oder hat die nicht? Beim Yoga ist es, glaube ich, so, dass die religiösen Ursprung hat.
Da bin ich nicht informiert, aber in China verliert sich das in unbestimmter Vorzeit. Also diese
allgemeiner sein, also nicht religiös, sondern ja, einfach eine Technik.
Das war einfach eine verbreitete Technik, die im Zusammenhang dieser taoistischen Schule ausgebaut und verfeinert worden ist. Und da ist kein religiöser Zusammenhang im ursprünglichen Taoismus. Das ist, glaube ich, relativ klar. Dann haben wir, wie gesagt, die Frage der Beständigkeit. Das ist natürlich ganz schwierig in den Übersetzungen, weil das wird hier immer wieder mit Ewigkeit übersetzt. Und Ewigkeit ist ja sozusagen etwas, was über die Welt hinausgeht. Und das Ewige ist dann auch ganz leicht das Transzendente. Ne, so in unserer europäischen Vorstellungswelt. Aber hier ist es, glaube ich, ganz wichtig. Und vor allen Dingen Zeit und Ewigkeit sind wir gewohnt gegenüberzustellen. Aber Hängen, wovon hier die Rede ist, Dauer, Beständigkeit, ist in der Zeit gedacht. Das heißt, es wird eben, und auch das ist natürlich eine Kommentierung zu dem religiösen Charakter, es wird Beständigkeit als beständige Reproduktion in der Zeit gedacht. Zitat. Versteckten wir alles unter dem Himmel, in allem unter dem Himmel, dann würde nichts verschwinden. Dies ist die große Eigenschaft der beständigen, korrigiere jetzt die Übersetzung, der Beständigkeit der Dinge. Wir sind besonders glücklich, wenn wir zufällig in menschlicher Form geboren werden. Welch unermessliche Freude liegt in diesen Myriaden von Transformationen, wie der zur menschlichen Form, die niemals ein Ende zu erreichen scheint. Deshalb wandert der Weise dort, wo die Dinge nicht verschwinden und alles erhalten bleibt. Wenn die Menschen jemanden nacheifern, der gut in seiner Jugend ist und auch gut im Altern, gut am Anfang und gut am Ende, um wie viel mehr sollten sie dem nacheifern, dem die Myriaden von Dingen verbunden sind und von dem die Einheit in der Transformation abhängt, also dem Weg, dem Dao.
Tja, wer soll das nur sein?
Das ist kein Wer.
Ja, das ist kein
Wer. Es ist ein Prozess. Das ist, glaube ich, relativ deutlich. Das gibt es dann gleich, also ich gehe nochmal, drittens wird dann gleich gesagt, der Weg hat Eigenschaften und Evidenz, jedoch kein Handeln und keine Form. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Erst nochmal die Erläuterung zu diesem habe ich eigentlich schon gesagt. Also Dao ist kein transzendentes, immerdauerndes Ding, sondern die immerdauernde Transformation der Dinge, die ihren Lauf nehmen. Das finde ich ist gut nachvollziehbar.
So ein bisschen Pantarei, so ein bisschen Heraklit.
Ja, ja, Heraklit lässt sich da durchaus verknüpfen. Auf der Grundlage wird dann im dritten Abschnitt diese Neubestimmung des Dao. Wobei ich dann erstmal nicht jetzt die etwas irreführende Übersetzung habe ich Ihnen schon vorgeführt. Jetzt will ich aber Ihnen nochmal Dao hat Umstände, also ich nenne jetzt die chinesischen Formulierungen nicht, hat Zeichen ohne Tun und ohne Form. Das erste Teil des Satzes enthält eine negative Bestimmung, eine positive Bestimmung, hat Umstände, hat Zeichen. Der zweite Teil eine negative. Und da kommen dann zum zweiten Mal der Schlüsselbegriff Wu Wei vor. Wu Wei, ohne Tun, nicht tun, nichts tun. Und das wird ergänzt durch Wu Qing, also ohne Form, also ohne feste Form. In dauernder Transformation. So wird in der Tat, kann man das an Heraklit annähern, das Dao als sozusagen permanenter Prozess.
Ja, nur andererseits Heraklit schön und gut. Man kann nicht zweimal denselben Fluss steigen, das hört sich immer sehr schön an. Hier war sozusagen, ich war ein ständiger Durchfluss, ein Wasserfluss durch den Fluss geht, nur der Fluss selbst, der bleibt beständig.
Ja.
Es ist ständig Wechsel, Bantarei, es fließt alles, aber das ständige Fließen, der ständige Wechsel, das ist wiederum eine Konstanz. Das bleibt, also es ist immer beides, ja, sowohl das eine als auch das andere, nicht? Und auch mit der Zeit. Ich meine, Zeit vergeht, Zeit verfließt, die bleibt nicht stehen. Aber die Zeit selbst als solche, die ist immer dieselbe. Das ist immer derselbe alte Mann.
Ja? Naja, das ist natürlich, da müssten wir dann nochmal über die Zeitbegriffe der modernen Physik reden. Da ist es nochmal ein bisschen komplizierter. Ja, also die Zeit, ja, losgelöst von einem Messen und Erleben der Zeit, ist ein schwieriger Begriff. Also das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Ja?
Man kann nicht mal einmal in den Zentrum. Nicht nur zweimal, nicht nur einmal.
Ja.
nicht nur einmal denselben Fluss.
Genau, weil es bei der einmal immer ein anderer Fluss ist, weil es fließt und sich verändert.
Ja, ja.
Also, Sie haben ja gesagt, zweimal, man kann nicht mal zweimal. Das ist nicht zutreffend, man kann nicht mal einmal in denselben Fluss.
Das ist ja, nee, das geht ja sowieso nicht. Das geht ja sowieso nicht. Das geht sowieso nicht. Nur, naja, okay. Zweimal bedeutet, es muss eine Identität sein, was ich sage, also es ist in denselben Fluss, nicht wahr? Einmal, damit ist nicht definiert von Selbigkeit. Einmal, das ist das erste Mal, das ist also, ob es dasselbe ist oder nicht, ist gar nicht definiert.
Nein, da ist nichts, kann man also, nichts vergleichen.
Ich weiß auch nicht, wie das im Original heißt. Ich glaube, da heißt es zweimal. Zweimal, ist auch egal.
Aber das ist schon auch wichtig, weil man kann auch sagen, auch das stimmt nicht. Wittgenstein würde sagen, der Fluss selber kann sich auch ändern. Der fließt genau. Nämlich, das Flussbett ändert sich.
Ja, ja.
Oder er kann
das impliziert meine Aussage. Aus dem Grunde kann man nicht mal einmal in den selben Fluss gehen. Mhm.
Gut, dann schöne Paradoxie, aber ich würde jetzt gerne weitermachen.
Okay, wir wollen ja nicht Kater.
Das siebte Großkapitel oder der siebte Teil wird hier überschrieben, Antworten für Kaiser und Könige. Und im dritten Punkt finden wir Folgendes. Da wird gesagt, Himmelswurzel, ne, das ist ganz typisch, also die ganzen Intellektuellen, die hier auftreten, haben alle sprechende Namen. Wandel südlich des Berges Überfluss, als er an das Ufer des stillen Flusses gelangte. Dort geschah es, dass er namenlos begegnete und er fragte ihn, darf ich fragen, wie man alle unter dem Himmel regiert? Fort mit dir, sagte namenlos, du bist ein gemeiner Bursche. Warum solch unerfreuliche Fragen stellen? Ich bin dabei, zum Gefährten des Schöpfers der Dinge zu werden. Werde ich müde, dann reite ich auf einem ungreifbaren Vogel hinaus über die Grenzen des Universums, ergehe mich im Niemals-Nichtland und wohne in seiner weiten Offenheit. Was zum Teufel störst du den Frieden meines Geistes mit diesem Gerede von alle unter dem Himmel regieren? Doch Himmelswurzel beharrte auf seine Fragen. Lass deinen Geist in der Leere wandern, sagte namenlos, und deinen Lebensatem eins werden mit der Unendlichkeit. Folge einfach der Natur der Dinge und lass keine persönlichen Vorlieben sich einmischen. Dann wird alles unter dem Himmel wohlgeordnet sein. Also hier haben wir ganz gedrängt auch die ganzen Grundbegriffe und die Haltung. Das sind dann also ganz viele Anmerkungen, die dazu relevant sind. Die Anmerkungen 35 bis 38 hier. Es beginnt mit der Vorstellung der Eigenschaftslosigkeit des Wassers. Fade, geschmacklos. Es wird ein chinesisches Sprichwort zitiert. Der Umgang des Edlen ist fade wie Wasser, der Umgang des Gemeinen ist süßlich wie neuer Wein. Dann gibt es das als nächste Bestimmung. Ja, das habe ich. Die Rede von Einswerden mit der Unendlichkeit. Da ist aber im chinesischen Mo das gleichgültige Indifferente. Also die Unendlichkeit ist eben die Unbestimmtheit. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann Folge einfach der Natur der Dinge. Das ist im Chinesischen wieder mit dem Siran von selbst so verlaufen und entlang den Dingen gehen, mit den Dingen mitgehen, ihrem natürlichen Lauf, Dao, zu lassen, sich ganz von selbst Siran und eigenes Zutun, Wu Wei, nichts tun, auf ihn einzulassen. Und es wird vorgeschlagen, eine etwas wörtlichere Übersetzung dieser zentralen Passage. Lass dein Herz, Geist, Jin treiben, Yu im Wasserfaden, Dan. Vereine deinen Lebensatem Qi mit dem Wüsten Mo. Geh mit den Dingen Shun Wu ganz von selbst zu. Ziran gibt dem Persönlichen keinen Raum und alles unter dem Himmel ist in Ordnung. Das ist, glaube ich, die zentrale Position, die Daoisten auch in der Frage der Regierung anwenden. Also es geht nicht darum zu sagen, dass die sich sozusagen von den Fragen der Regierung fernhielten, sondern für die Fragen der Regierung hatten sie dies, genau diese Technik des Nichtstuns und des sich selber meditativ Stabilisierens als Ratschlag anzubieten. Was nicht zu tun ist, ist dagegen dann in 6 ausgeführt, relativ dichterisch formuliert: Werde nicht um des Ruhmes willen zum Leichnam, mach kein Lagerhaus für Pläne aus dir selbst, übernimm nicht Verantwortung für allerlei Geschäfte, fühle dich nicht als Eigentümer des Wissens. Und das dann nochmal sozusagen in Prosa ausgeführt: Verkörpere durch und durch die Endlosigkeit und wandere im Nichtsein. Erfahre ganz und gar, was du vom Himmel empfängst, aber zeige nicht vor, was du erlangst hast. Sei einfach nur leer, das ist alles. Der Geist des höchsten Menschen funktioniert wie ein Spiegel. Er weist nichts zurück und heißt nichts willkommen. Er antwortet, aber hält nichts fest. Deshalb kann er über die Dinge siegen, ohne sie zu verletzen. Dazu wieder die Erläuterung. Also vielleicht wichtig, die 4 Sätze handeln von dem, diese poetischen, was den höchsten Menschen daran hindert, leer zu sein und seinen Herzgeist wie einen Spiegel zu gebrauchen. Und der Spiegel ist eben im Daoismus ein Symbol für den Herzgeist. Zitat: Der Herzgeist muss wie ein leerer Spiegel sein, um das in der jeweiligen Situation vor sich gehende klar widerspiegeln zu können und im jeweiligen Vorgehen, intuitiv und spontan, Siran, ohne eigenes Zutun, Wuwei, darauf reagieren zu können. Es gibt ein schönes Wortspiel im Kapitel 13.1 des Zhuangzi. Der stille Herzgeist des Weisen ist der Spiegel von Himmel und Erde, der Spiegel der 10.000 Dinge, das ist insofern ein Wortspiel, als zweimal das Schriftzeichen Jing darin vorkommt, was genauso gesprochen wird, wie das anders geschriebene Schriftzeichen auch wieder Jing. Also da wird die poetische Form dann auch ziemlich ins Zentrum gerückt und ich glaube, das ist auch zur Diagnostizierung dieser Art von philosophischer Tätigkeit, die wir ja leisten wollen, von wesentlicher Bedeutung. Dann komme ich jetzt noch zu dem Hundung, dem Urklos. Da komme ich gleich zur Anmerkung. Diese mythische Gestalt ohne Gesicht, die vermutlich in Verbindung mit alten schamanistischen Traditionen steht, die Wonton-Suppe ist offenbar dann sprachlich eng verwandt. Das wird nicht nur genauso geschrieben wie Hundun, sondern auch von seiner Bedeutung her ausschlussreich ist. Es wird gerne mit Chaos übersetzt, aber es ist eben kein ursprünglich gähnender Abgrund wie das griechische Chaos, sondern es ist ja, ein durchaus vielfältig gefülltes Wasser. Sowas wie eine Hunde- und Ursuppe. Das ein turbulentes, sich dauernd von selbst erneuerndes Durcheinander. Wirrwarr, Mischmasch oder Hotchpotch kommen in der chinesischen Verdoppelung Hundun. Es gibt auch Hunhun, Dundun.
Es gibt ja die ungeordnete Masse, also Masse, die nicht differenziert ist, ja. Auch als Chaos. Es muss nicht immer nur der gehende Ablauf sein oder die Leere, sondern ja auch sozusagen das undifferenzierte Chlor oder der undifferenzierte Stoff. Also Hotspots, gut, da hat man ja auch noch eine Mischung. Also aus dem Hotspots kann man ja immer noch so einzelne verschiedene Glieder herausklauen, nicht wahr? Das ist nur ein Durcheinander, ein Wirrwarr. Aber es gibt ja auch den Begriff des Chaos, nicht wahr? Wo also überhaupt keine Differenzierung stattfindet. Ne?
Ja, in verschiedenen Weltentstehungstheorien der griechischen Philosophie ist das deutlich. Hier wird noch darauf hingewiesen, dass Girardot herausgearbeitet hat, dass das Schöpfen aus dem Wonton-Suppentopf in China traditionell ein Akt mit ritueller und kosmologischer Bedeutung war. Ein Symbol der dauernden Schöpfung. Das ist der Begriff der Schöpfung, verweist ja offenbar auch auf Suppe.
Das war ja ursprünglich das Chaos hier überall.
Naja,
also
ob man diese
da haben wir ja schon differenzierte Gegenstände gehabt.
Ist ja die Hölle gewesen. Oder vielleicht kommt jetzt so die Urvorstellung daher.
Also ich denke, da gibt es keinerlei sozusagen Erinnerung daran in der menschlichen Kultur. Ja. Dann gibt es eine spannende Geschichte über Hundun hier in dem Zhuangzi. Da wird diesem Urklumpen, dieser Ursuppe, versucht, die wesentlichen Körperöffnungen durch Bohren beizubringen. 7 Körperöffnungen gibt es sozusagen nach traditioneller chinesischer Lehre, und nachdem sie die 7. gebohrt haben, ist der Hundun tot. Wobei da zu bemerken ist, Suo, drillen, heißt bohren, aber auch exerzieren, wie im Deutschen übrigens. Ne? Also drillen, man kann ein Loch in etwas hineindrillen und man kann Leute drillen, indem sie sozusagen bestimmte Übungen machen. Und es gibt so etwas wie ein Gesichtsdrill als Moment der konfuzianischen Selbstkultivierung, dass man sozusagen seine Gesichtszüge schult, unter Kontrolle zu bleiben, um nicht sein Gesicht zu verlieren und um den Mitmenschen Gesicht zu geben. Der Gesichtsdrill kann dann interpretiert werden als eine zivilisatorische Initiation, durch die der gesichtslose Urklos wie in einer zweiten Geburt das Licht der zivilisierten Welt erblickt, aber gleichzeitig dadurch als dieser Dao-Klos stirbt. Und man kann daraus dann gewinnen, die Vorstellung, dass das Ziel des Daoisten ist, umzukehren zum Kindlichen, zur Mutter, zum intrauterinen Ungeborenen, da denke ich eher, dass es da sozusagen kollektives Unbewusstes gibt, und dem gesichtslosen, namenlosen, egolosen Zustand des im Schoße der Natur treibenden Hundes. Also ich denke, Das ist eher der Embryo als die Erde zu Anfang ihrer Entstehung. Und es geht darum, den Mut zu entwickeln, die Maske der Person abzulegen. Das ist natürlich doppelt gemoppelt, weil im lateinischen Persona eben Maske ist. Obwohl gerade in der chinesischen Gesellschaft der Verlust der Persona tödlich ist, ist der Daoist gestorben für die geordnete Welt von Name and Fame, in der alles in Form ist, geht er in die dauernde Transformation der 10.000 Dinge, also der Milliarden von Dingen, der ganz, ganz vielen Dingen. Das heißt, er wird eins mit der chaosmischen Lauf der Welt, dem Dao. Da habe ich dann noch ein spezielleres Zitat von Wohlfahrt dazugefügt. So, dann gibt es 17.7. Da wird wieder erzählt, Zhuangzi und Huizi bummelten oberhalb des Flusses Hao. Zhuangzi sagte, die Elritzen kommen heraus und tummeln sich lustig. Das ist die Freude der Fische. Ihr seid kein Fisch, sagte Huizi. Woher sollt ihr wissen, was die Freude der Fische ist? Ihr seid nicht ich, sagte Zhuangzi. Wie wollt ihr also wissen, dass ich nicht weiß, was die Freude der Fische ist? Ich weiß es, indem ich über den Hao schlendere. Was er natürlich nur in Gedanken tut. Aber immerhin. Also das ist so die Haltung des Zhuangzi, des sich tatsächlich hineinversetzens. Und damit haben wir, glaube ich, diese Haltung relativ deutlich beschrieben. Und jetzt würde ich das gerne nochmal politisch beziehen. Da habe ich jetzt dem Schleicher trotz einiges entnehmen können. Zhuangzi charakteristisch ist, dass es eine Verweigerung, wie Schleicher trotz sagen, gegenüber Staat und Politik gibt. Aber wenn man sich genauer anguckt, geht es um die Verweigerung politischer Verantwortung. Das ist für mich ein nicht unwesentlicher Unterschied, ob man sich Staat und Politik verweigert oder ob man verweigert, unter den gegenwärtigen Umständen politische Verantwortung zu übernehmen. Man trug Meister Zhuang ein Amt an. Er antwortete, hast du schon mal einmal ein Opferrind gesehen? Man zieht ihm bestickte Gewänder über und füttert es mit frischem Gras und Sojabohnen. Zuletzt führt man es zum Ahnentempel. Da möchte es wohl lieber ein kleines Kälbchen sein. Aber ist das dann noch möglich? Also die Amtsübernahme als erster Schritt zur Opferung. Oder als Meister Zhuang am Po-Fluss fischte, ließ ihm der König von Chu durch zwei Würgenträger ausrichten, er wolle ihn für sein Reich in Dienst nehmen. Meister Zhuang behielt die Angel in der Hand und ohne sich umzuwenden, fragte er, ich höre, dass es in eurem Land eine wunderbare Schildkröte gegeben hat, die vor 3000 Jahren gestorben ist. Der König lässt sie sorgsam in Tücher einschlagen und im Tempel aufbewahren. Was wäre der Schildkröte wohl lieber, als dass sie tot ist und ihre Gebeine derart geehrt werden oder dass sie am Leben wäre und den Schwanz durch den Schlamm ziehen könnte? Die beiden Würdenträger sagten, sie wären wohl lieber lebendig und könnten den Schwanz durch den Schlamm ziehen. Da sagt der Meister Zhuang, geht fort, auch ich will lieber den Schwanz durch den Schlamm ziehen. Es ist ein Rückzug, das ist völlig klar, aber es ist ein Rückzug, der mit einer tragischen Haltung, wie ich das verstehe, verbunden ist. Ein ganz langes Zitat aus dem Kapitel 9. Pferde haben Hufe, mit denen sie durch Schnee und Eis laufen können. Ihre Mähnen halten Wind und Kälte ab. Sie fressen Gras, saufen Wasser und galoppieren mit weit ausholenden Beinen über das Land. Das ist die wahre Natur der Pferde. Und wenn sie großartige Terrassen oder weite Hallen hätten, dann könnten sie damit nichts anfangen. Bis dann Bolé daherkam und erklärte, ich beherrsche die Pferdedressur. Er brandmarkte, schor und bändigte sie, spannte sie ins Joch und sperrte sie in Gatter und Ställe. Von 10 Pferden gingen 2 oder 3 dabei zugrunde. Er ließ sie hungern und dürsten, rennen, tänzeln, in Formationen gehen, vorne mit Zaum und Zügel geplagt und hinten von der Peitsche geschreckt. Da war schon über die Hälfte der Pferde verendet. Der Töpfer sagt, ich beherrsche die Gestaltung von Ton. Was ich rund mache, stimmt mit dem Zirkel überein. Was ich eckig mache, mit dem Winkelmaß. Der Zimmermann sagt, ich beherrsche die Bearbeitung von Holz. Das von mir Gebogene stimmt mit der Kurvenlehre überein. Das von mir gerade Gerichtete mit der Messschnur. Wie aber soll die wahre Natur von Ton und Holz es wünschen, mit Zirkel, Winkelmaß, Kurvenlehre und Messschnur übereinzustimmen? Trotzdem preist Generation auf Generation, wie gut Bolé als Pferdedresseur war und wie sehr Töpfer und Zimmerleute den Umgang mit ihren Werkstoffen beherrschen. Denselben Fehler machen auch die Regierungen. In meinen Augen ist das keine gute Regierung. Die Menschen haben doch unveränderliche Anlagen. Weben, sich kleiden, pflügen, sich nähren. Das heißt teilhaben an der Tugend. Wenn sie alle eins sind und keine Gruppen bilden, so heißt dies die natürliche Freiheit. Und das ist die zentrale Analogie. Zu sagen, zur Zeit der wahren Tugend gingen die Menschen gemächlich ihrer Wege und schauten einfältig um sich. Damals gab es keine Pfade oder Rampen in den Bergen und weder Boote noch Brücken auf den Gewässern. Alles wuchs reichlich und nahe bei den Wohnstätten. Tiere lebten in Scharen, Pflanzen und Bäume entfalteten sich zu vollem Wuchs. Daher konnten die Menschen wilde Tiere an Leinen führen und zu den Nestern der Vögel hinaufklettern und hineinschauen. Zur Zeit der wahren Tugend hausten Menschen mit wilden Tieren zusammen und lebten mit allen Wesen in Gemeinschaft. Wie hätten sie da wissen sollen, was Adlige und was kleine Leute sind? Alle waren unwissend, so verließ sie die Tugend nicht, alle waren begierdelos. Das heißt, man schlicht halt. Durch diese Schlichtheit bewahrte das Volk seine Natürlichkeit. Und jetzt wird den Weisen die Wende zugeschrieben. Zitat wieder weiter. Doch als die Weisen Zwang zur Menschlichkeit und Aufgeblasenheit, zur Rechtschaffenheit erhoben, das sind die konfuzianischen Zentralbegriffe, begann die Welt zu zweifeln. Und als sie Liederliches zur Musik und groteske Normen zu Riten machten, begann die Spaltung der Welt. Und wirklich, wenn der ursprüngliche unbehauene Klotz nicht zerspalten wird, wie könnte man daraus ein Opfergefäß herstellen? Wenn der weiße Jadebock nicht zerteilt wird, wie könnte man daraus ein Zepter machen? Wenn Dao und Tugend nicht ruiniert würden, bräuchte man dann Menschlichkeit und Rechtschaffenheit? Wenn die natürlichen Anlagen nicht aufgegeben worden wären, bräuchte man dann Rituale und Musik? Ich zitiere dann, lasse einiges weg, weil das nochmal wiederholt. Und nochmal die zentrale These zur Zeit des Hauses Heju, also im legendären Altertum, lebten die Menschen ohne zu wissen, was sie taten. Sie gingen ohne zu wissen, wohin, hatten den Mund voll Essen, waren fröhlich, klopften sich auf den Bauch und lebten dahin. Das war alles, was sie konnten. Bis dann die Weisen mit Sitten und Musik daherkamen, um die Welt zurechtzubiegen. Sie propagierten Menschlichkeit und Rechtschaffenheit, um allen Herzen auf Erden Trost zu bringen. Die Menschen aber fingen damals an, gierig nach Kenntnissen Ausschau zu halten und um jeden Profit zu streiten. Jetzt lässt es sich nicht mehr aufhalten. Auch das ist das Verschulden der Weisen. Also die geradezu die Intellektuellen, zu denen er selbst gehört und an die er sich auch richtet, als die zentralen Träger des historischen Umschwungs zum Schlechten. Das wird dann nochmal in eine Kritik an Konfuzius umgesetzt. Und der Konfuzius, ich will Ihnen das jetzt nicht alles vorlesen, Konfuzius, dem wird berichtet von einem Fremden, von seinen Schülern. Und als der dann den Bericht hört, wirft Konfuzius seine Laute weg und springt auf und ruft, das könnte ein Weiser sein. Und kommt dann zu diesem Fremden, der fragt, was wünschst du? Ihr habt, sagt Konfuzius, bevor ihr weggegangen seid, eine Andeutung gemacht, die ich in meiner Beschränktheit und Unwissenheit nicht verstehe. Gestattet mir, gegen den Wind vor euch hinzutreten und zuzuhören, damit mir weitergeholfen wird. Nun, sagt der Fremde, du bist wirklich sehr lernwillig, worauf Konfuzius sich nochmals verbeugt und ehrerbietig dasteht. Von Kind auf, sagt er, habe ich studiert. Jetzt bin ich 69 Jahre und habe die vollkommene Lehre noch immer nicht gefunden. Wie dürfte ich wagen, nicht aufnahmebereit zu sein? Der Fremde erwiderte ihn, gleich und gleich gesellt sich gern und man hört nur das, wofür man Ohren hat. Du musst mir also erlauben, dass ich sie zu sagen habe, deinen Interessen anzupassen. Das, wofür du dich interessierst, sind die Affären der Menschen. Himmelssohn, Landesfürsten, Würdenträger und Bürger, wenn diese vier sich richtig verhalten, so herrscht schönste Ordnung. Weichen sie dagegen von ihren Rollen ab, so ist das Chaos riesig. Wenn die Beamten ihre Pflichten erfüllen und alle Leute sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern, belästigt keiner den anderen. Das wird jetzt dann nochmal weiter ausgeführt. Und das schließt dann mit der offen kritischen Wendung. Aber du bist weder Himmelssohn noch Landesfürst und hast keine Pflichten als Minister. Du maßt dir einfach an, Rituale und Musik zu verschönern, Morallehren auszuwählen und das Volk zu normieren. Ist das nicht ein bisschen viel? Und dann wird berichtet, da seufzt Konfuzius tief, verbeugt sich abermals und sagt, zweimal haben sie mich aus Lu fortgejagt, in Weisen meine Fußspuren verwischt. In Song wollte man einen Baum kappen und auf mich fallen lassen. Zwischen Shen und Kai hat man mich auch noch belagert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst. Warum bin ich in solche Schmach geraten? Der Fremde sagte mit gequälter Miene, du bist wirklich schwer von Begriff. Es war einmal ein Mann, der fürchtete sich vor seinem Schatten. Außerdem konnte er seine Fußstapfen nicht leiden. Also lief er vor ihnen davon. Je mehr er rannte, desto mehr Fußstapfen machte er. So schnell er auch lief, sein Schatten verließ ihn nicht. Also meinte er, noch zu langsam zu sein und rannte noch schneller, ohne sich eine Pause zu gönnen. Schließlich verließen ihn die Kräfte und er starb. Er begriff nicht, dass er im Schatten hätte bleiben müssen, um die eigenen Schatten loszuwerden und dass er von seinen Fußstapfen erlöst gewesen wäre, wenn er einfach ruhig sitzen geblieben wäre. Er war wirklich sehr dumm. Du zerbrichst dir den Kopf über Humanität und Rechtschaffenheit, untersuchst Verschiedenheit und Gleichheit, denkst über Bewegung und Ruhe nach, über das richtige Verhältnis zwischen Geben und Empfangen und bringst Prinzipien in die Gefühle von Zuneigung oder Hass und Harmonie zwischen Zeiten der Freude und des Zornes. Und doch wirst du deinem Schicksal nicht entrinnen. Und dann ein Gedicht, pflege dich selbst voll Sorgfalt, bewahre peinlich dein wahres Wesen, das Übrige überlasse anderen Leuten und nichts wird dich noch belästigen. Wenn du dich selbst nicht pflegst, dich aber um andere Leute kümmerst, ist das nicht Selbstentäußerung? Da sagt Konfuzius mit einem Seufzer: Was, wenn ich mir die Frage erlauben darf, ist das wahre Wesen? Der Fremde sagte: Wahres Wesen, das ist höchste Reinheit und Wahrhaftigkeit. Ohne Reinheit und Wahrhaftigkeit kann man andere nicht bewegen. Dieses wahre Wesen ist Zen. Da gibt es Strenge, Wahrhaftigkeit, Essenz, Samen, Extrakt, Geist als konkurrierende Übersetzungen. Aber es ist immer wieder dieses unverstellte Eigene, was wir auch bei Zhuangzi vorher schon gesehen haben. Das, was spontan, ohne Geschäftigkeit und Anstrengung sich ergibt, wenn ich mich einfach in den Lauf der Dinge einreihe. Und das wird dann noch weiter spezifiziert. Und zum Schluss: Wie schade, Meister, dass du so jung den Scheinheiligkeiten der Menschen verfallen bist und so spät vom großen Dao gehört hast. Das ist sozusagen der Gegensatz zu Konfuzianismus, der hier dann klar formuliert ist. Das könnte man jetzt alles so verstehen, dass es darum ginge, zum wahren Menschen der Urzeit zurückzukehren. Aber da wird ausdrücklich gesagt, dass das unmöglich ist. Nach alledem sind die Menschen, Zitat aus Kapitel 16, nach alledem sind die Menschen schließlich verworren und ratlos geworden. Es gibt aber keine Rückkehr zur ursprünglichen Natürlichkeit mehr oder gar eine Wiederherstellung des Urzustandes. Es gibt also nur die Möglichkeit, dass der einzelne Weise sich auf sich zurückzieht und sich, indem er sich zurückzieht, in die Welt einfügt. Zitat: Die Welt und das Dao haben einander verloren. Was kann denn ein Mann des Dao in dieser Welt, die ohne Dao ist, ausrichten? Wenn sich ein Weiser auch nicht in Bergwälder zurückzieht, so bleibt seine Tugend doch verborgen und er braucht sich nicht noch zu verbergen. Und diese Figur des Weisen wird dann weiter ausgeführt. Das beginnt damit, dass alle möglichen nicht weisen Lebenshaltung charakterisiert wird. Ein griesgrämiger Rückzug in die Einsamkeit des Einsiedlers, die aufgeregte Wandertätigkeit konfuzianischer oder sonstiger Moralprediger, die realpolitischen Bemühungen der Legalisten, das einfache Leben auf dem Lande, die makrobiotischen Übungen der Gesundheitsapostel mit ihren diversen Leibesübungen. Darum geht es aber im Kern nicht. Zitat, Kapitel 15: Erhaben sein ohne starren Willen, sich auch ohne Humanität und Rechtschaffenheit immer mehr verbessern, ohne Bemühung um einen großen Namen Ordnung herstellen, ohne Rückzug an Meere oder Flüsse Erholung finden, ohne besondere Praktiken ein hohes Alter erreichen, nichts festhalten und doch alles besitzen, sanft und unauffällig leben, und doch folgt einem alles Schöne nach. Das ist der Weg Dao von Himmel und Erde. Das ist die Tugend des weisen Menschen. Und das wird dann nochmal anders gewendet. Das Leben des weisen Menschen ist wie das Verhalten des Himmels. Sein Tod ist wie eine Umwandlung. Ist er in Ruhe, so gleicht seine Tugend dem Yin. Ist er in Bewegung, so gleicht er den Wogen des Wang. ich zitiere, überspringe Verschiedenes. Sein Leben ist wie ein Dahintreiben, sein Tod wie ein Ausruhen. Er macht sich keine Gedanken, er fasst keine Pläne, er ist strahlend, zeigt es aber nicht. Er ist verlässlich, gibt aber keine Versprechen. Sein Schlaf ist traumlos, sein Wachen ohne Kummer. Sein Geist ist klar, seine Seele wird nicht matt. Er ist leer und besitzt innere Zufriedenheit. Er ist mit der natürlichen Urtugend vereint. Und natürlich ist jetzt die Frage, worauf beruht dieses? Und da ist es sehr deutlich, dass es von zentraler Bedeutung die Praxis der Meditation ist. Ich fange an mit einer einem Bericht über ein Gespräch zwischen Yan Hui und Konfuzius. Der Jünger Yan Hui berichtete, ich habe Fortschritte gemacht. Konfuzius fragte, wie meinst du das? Ich habe Humanität und Rechtschaffenheit vergessen. Gut, aber es genügt nicht. Also das ist kein konfuzianischer Konfuzius. Anderen Tags kam er wieder und sagte, ich habe Sittlichkeit und Musik vergessen. Gut, aber es genügt nicht. Anderen Tags schließlich kam er und sagte, ich vergaß im Sitzen. Wobei im Sitzen eben auch heißt in der Meditation. Und da horchte Konfuzius auf, was bedeutet im Sitzen vergessen? Yan Hui antwortete, man lässt den Leib von sich fallen und schaltet die Sinnesorgane aus. Man trennt sich von Körperlichkeit und Wissen und wird mit dem großen Zusammenhang eins. Das heißt im Sitzen vergessen. Also diese meditative, selbsterzeugte Lehre oder selbstgefundene, um vorsichtig zu sein, Lehre ist hier sozusagen der zentrale Bezugspunkt. Nochmal ganz deutlich, dass das auf meditative Praxis bezogen ist. Zitat, nimm die richtige Körperhaltung ein, richte den Blick nur auf einen Punkt, dann erreichst du himmlischen Frieden. Sammle dich und konzentriere dein Denken auf eines, dann wird der Geist bei dir einkehren, die Tugend wird dich zieren und das Dao bei dir verweilen. Du blickst dann drein wie ein neugeborenes Kalb, ohne nach dem Grund dafür zu suchen. Und es wird dann auch, glaube ich, berichtet, dass dieser Spruch das sofortige Einschlafen des Zuhörers ausgelöst habe. Und damit wird natürlich die Frage ganz spannend, was bedeutet eigentlich jetzt bei Zhuangzi das Dao. Hier Schleichert-Rötz schreiben dazu, fassen wir alle Bedeutungsnuancen des Dao zusammen, so ergibt sich ein Begriffsmonstrum, das seinesgleichen sucht. Man erinnere sich, was mit diesem Wort alles ausgedrückt wurde. Natur, Natürlichkeit, das richtige politische Leben, die Unversehrtheit der Adepten, die Totalität des Kosmos, die Methode des Zikadenfängers, das erstrebenswerte politische System, etwas, das überall ist, etwas, das man verlieren kann. Und vor allem etwas, das nicht benannt werden kann und das nicht zu wissen höchstes Wissen ist. Alles im Allem, also überhaupt kein Begriff, eher schon eine Begriffsfamilie, eine Chiffre oder ein Asylum Ignorantiae, ein Zufluchtsort für das Nichtwissen. Zhuangzhou, also der Autor des Zhuangzi, hätte dieser letzten Charakterisierung vermutlich zugestimmt. Soweit das Referat des Zhuangzi aus den verschiedenen Zugängen nochmal aufbereitet. Und vor dem Hintergrund die etwas wörtlichere Übersetzung nochmal des Schlusssatzes des Zhuangzi. Wenn du mit dem Passenden, dem Shi, anfängst, das heißt, wenn du es richtig anfängst, und nicht das unpassende Bushi schmecken erfahren musst, vergisst du das Passen des Passens. Shi, Ji, Shi. Das heißt, du vergisst, dass das Passende ist. Und das ist genau diese inhaltlich bestimmte Lehre, die der Daoist in seinem Denken zu verwirklichen sucht.
Schon. Nochmal nur kurz eine Anmerkung zu diesem Meditationsbegriff. Ich meine, das ist ja sehr auffällig, dass also die asiatische Meditation darauf ausgerichtet ist, sozusagen irgendwie der Lehre inne zu werden in irgendeiner Form. Hingegen, also in der europäischen, also griechisch-römischen Verständnis von Meditatio oder Meditari, heißt ja eigentlich, sich mit einer Sache trainingshaft, also Meditari heißt auch trainieren, heißt nicht nur, also mal sinnieren und nachdenken, sondern heißt sozusagen, sich zu konzentrieren auf irgendeinen Punkt, um eine gewisse Gedankenvielfalt zu erreichen, um irgendwo, sagen wir mal, ein Problem zu lösen, und nicht die totale Abkehr von allem, wie halt eben im Chinesischen, bei der chinesischen Meditation, sondern da geht es wirklich um tiefen Schichten von seienden Dingen und die zu erfahren und wirklich zu Ergebnissen zu kommen. Nicht? Also das muss man denken, da sieht man so diesen krassen Unterschied. Nicht? Diesen Begriff, deswegen ist Meditatio eigentlich eine schlechte Übersetzung für diese, sagen wir mal, chinesischen Bemühungen, nicht wahr? Sich also der Lehre anzunähern. Ne?
Vielleicht wäre ja Versenkung dann das Passende. Ja. Es gibt einen schönen impliziten Kommentar zu dem Zhuangzi, den Wohlfahrt ausgebuddelt hat, von Günter Grass. Tour de France. Als die Spitzengruppe von einem Zitronenfalter überholt wurde, gaben viele Radfahrer das Rennen auf. Jetzt will ich noch mal ein bisschen anfangen, zurückzublicken. Wir haben ja nächstes Mal noch die Möglichkeit, sozusagen eine abschließende Betrachtung vorzunehmen, aber ich will schon mal ein bisschen versuchen zu begreifen, was wir jetzt uns vor Augen geführt haben. Ich habe Ihnen ja auch viel Stoff einfach vorgeführt. Ich glaube, große gemeinsame Merkmal von Konfuzianern und Daoisten, also sozusagen den beiden gegensätzlichen Kräften in dieser alten chinesischen Philosophie zur Zeit der streitenden Reiche, ist die gemeinsame Bezugnahme auf den politischen Status quo. Die Konfuzianer haben die Vorstellung, man könnte ihn durch Moralisierung positiv ausgestalten. Die Daoisten halten das für nicht machbar und vertreten von da aus eine tragische Rückzugsoption. Wobei man da erstmal klar machen muss, dass das nun keineswegs alles ist, was es damals an chinesischer Philosophie gegeben hat. Wir haben ja schon über Mo Di und Yang Zhu gesprochen, die diese Bezugnahme auf den politischen Status quo in gewissem Sinne verweigert haben, indem einerseits Zhang Zhu sich wirklich auf individualistische Bescheidung wirft. Er konzentriert sich nicht rückzugsmäßig wie die Daoisten auf sozusagen das innere Erleben, sondern er sucht rein individuelle Lebens- und Überlebensstrategien unter Anpassung an die jeweiligen Verhältnisse. Und Mo Di geht insofern über diesen politischen Status quo, den die anderen sozusagen als unüberwindlich oder sogar im Denken unüberwindlich akzeptieren, hinaus, als er das Ziel eines effektiveren Regierens. ausgibt, das die philosophischen Berater in diesen streitenden Reichen verwirklichen können. Und das war dann in gewissem Sinne das wirklich weitertreibende Element. Denn das war dann der Gegenstand der Fajia, der Schule der Gesetze, der Schule der Methode, was dann meistens ziemlich unverständlich als Legalismus, also mit Legalitätsprinzip oder ähnlichem hat das nichts zu tun, oder Legismus, richtig ist, dass für die Gesetzgebung zentral für die Politik war. Und ich komme da jetzt noch dazu.
Und das war Modi jetzt, der...
Ja, Modi hat er...
Position vertreten.
Ja, sie knüpfen an Modi an, aber haben das sozusagen umfassend nochmal entwickelt. Also Modi hat nur eigentlich den Gedanken gefasst, dass... Und ich glaube, dass auch da ist er sozusagen mit den Daoisten und den Konfuzianern vergleichbar, dass Philosophen eben ihre politische Praxis als Ratgeber von Machthabern haben. Und Modi, während die Konfuzianer darauf sich richteten, das dann irgendwie zu moralisieren, und die Daoisten sich darauf richten, dem möglich das Nichthandeln, das Wu-Wai beizubringen, haben die Moisten, wie sie dann auch heißen, also Modi hat eine Schule begründet, dann tatsächlich die Beratung zu effektiven Regierung, zur effektiven Regierungsförderung und damit auch zu einer Veränderung der gegebenen Situation schon zum Gegenstand gemacht. Und das wird von der Fajia umfassend aufgegriffen mit drei Gesichtspunkten. Einmal Gesetzgebung, Fa, dann Aufbau einer Machtposition, Machtpolitik und Autorität, Shi, und eine methodisch zu betreibende Herrschaftskunst, die gewissermaßen den Gesamtzusammenhang herstellt, Shu. Und da gibt es dann auch drei unterschiedliche Schulen, gemäß der jeweiligen Betonung dieser Grundbegriffe für Fa, also Gesetz, Shang Yang, für Shi, also Machtposition, Machtpolitik, Autorität, Shen Dao, zum Teil auch das Buch Guanzi, und für Shu, Shen Muai. Und diese Fajia, dieser Legismus, was ich noch für vernünftigste Übersetzung halte, ist aber inzwischen relativ unüblich, weil im Englischen das halt Legalism heißt. Hat eben wirklich dann dazu geführt, dass die Qin-Dynastie das als Reichsideologie übernommen hat und die anderen Philosophien und Schulen eher marginalisiert hat. Also die Story, dass die alles andere sozusagen abgeschafft hat, ist nicht richtig. Es gibt wahrscheinlich Hinrichtung von Gelehrten. Es gibt auch ziemlich sicher sowas wie eine Zensursäuberung und Schriftenverbrennung. Private Bibliotheken. Die kaiserliche Bibliothek war wahrscheinlich davon nicht betroffen. Aber dazu kommen wir noch im Einzelnen. Und dort war der Legismus sowas wie die führende Reichsideologie. Und anschließend beginnen mit der Han-Dynastie, deren spezifische Leistung für die Prägung dessen, was dann chinesische Philosophie geworden ist, glaube ich, noch gründlicher diskutiert werden muss. Ich will versuchen, nächstes Mal dazu zu kommen. Die haben eben dann den Legismus, die Fajia, als autoritär, gewalttätig, machiavellistisch und so weiter und so fort marginalisiert. Ein englischer Autor der über, oder amerikanischer, der über chinesisches Denken von Konfuzius zu Mao bis in Chicago, London 1953 geschrieben hat, sieht in der im Legismus The Philosophy of Counter-Revolution. In der maoistischen Kulturrevolution gibt es dann eine massive positive Bezugsnahme. Wird gesagt, das war sozusagen die erste sich befreiende chinesische Philosophie. Und die ist dann vom Konfuzianismus und den reaktionären Denkern die übrige chinesische Geschichte unterdrückt worden und die gilt es wieder zu erneuern. Wolfgang Bauer hat demgegenüber in seiner Geschichte der chinesischen Philosophie, glaube ich, mit Recht darauf hingewiesen, dass trotz der vehementen Abkehr von allen anderen Traditionen auch der Legismus mit diesen doch vielfach eng verflochten geblieben ist und dass der Legismus nach der Ächtung unterschwellig weiterhin einen beachtlichen Einfluss auf die chinesische Philosophieentwicklung ausgeübt hat. Dazu muss man sich jetzt, und das will ich dann heute doch noch versuchen, sich klar machen, wie sehr der Quinn-Staat oder das Quinn-Reich einen historischen Einschnitt gebildet hat. Das beginnt damit, glaube ich, relativ schlicht, dass eigentlich sozusagen von einem gesamtchinesischen Reich erst mit den Quinn, mit der Quinn-Dynastie die Rede sein kann. Auch die älteren, mehr oder minder legendären, aber durchaus existierenden Reiche haben niemals diesen gesamten Bereich der chinesischen Siedlungen umfasst. Und was waren jetzt die also insofern ist es eben wirklich etwas Neues.
War das auch militärisch oder mehr natürlich. Kulturell, geistig?
Nein, überhaupt nicht. Sondern die haben eben wirklich militärisch sich durchgesetzt. Sie haben eine effiziente Verwaltung aufgebaut. Da spielte der Zug auf den Legismus und der Legalismus eine zentrale Rolle. Regieren durch Gesetz anstatt des konfuzianischen Regierens durch Tugend. Ein bürokratischer Staatszentralismus wird aufgebaut. Militärische Stärke, Reformen des General Weiran, effiziente Rekrutierung von Soldaten, Übergang von Streitwagen zu massiven Infanterieheeren, in denen dann Armbrustschützen eine zentrale Rolle gespielt haben. Also wenn ich das richtig sehe, in der Geschichte des Spätmittelalters haben die Armbrustschützen auch wesentlich dazu beigetragen, dass die Ritter militärisch unbedeutend wurden, weil die konnten abgeschossen werden. Also dort ist ist nicht der Ritter, der ist die ältere Form, sondern der Streitwagenkämpfer, der ältere Form. Aber auch der ist eben von dem Infanterie plus Armbrust beiseite geschoben worden. Es gibt die Konzentration aller Macht und Autorität auf einen Herrscher, ohne dass ihm jetzt sozusagen mehr oder minder eigenständige Vasallen an die Seite gestellt werden. Es gibt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig im Kopf zu haben, eine sehr tiefgreifende Modernisierung der Landwirtschaft. Von feudalen Strukturen der Fronarbeit wird auf Besteuerung des durch Landwirtschaft erzielten Einkommens umgestellt, also praktisch staatliche Kontrolle statt feudale Kontrolle. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche wird erheblich ausgeweitet. Bauern aus anderen Staaten werden angesiedelt, also Bauernansiedlung ist immer wieder ein großes Thema in der chinesischen Geschichte. Kanalbauten, Ausbau von Infrastrukturen und städtischen Zentren, alles als Leistung des neuen Staates und Reiches.
Die drei Reiche waren zu Ende dann.
Die streitenden Reiche wurden dann, die sind niemals wieder auseinandergekommen. Das hat die Quinn-Dynastie eben bedeutet. Die Quinn haben Ausländer, also Leute aus den anderen Reichen, in hohen Positionen, also Shangyang, Lü Buwei, Li Zi, Kanzler und oberste Ratgeber waren jeweils Ausländer und nicht aus dem Quinn-Staat. Dann gibt es noch den Faktor, Quinn ist relativ geschützt am Rand und ziemlich gebirgig. Also die anderen hätten Schwierigkeiten gehabt, Quinn zu erobern. Und nicht zuletzt, es gab kompetente und langlebige Herrscher. Weil klar, wenn man also ein zentralisiertes Regime produziert, dann braucht man das. Wobei ich allerdings auch davon ausgehe, dass solche zentralisierten Regimes notfalls sich das auch beschaffen können. Dann ist die Frage noch zu klären, es gibt ja diese man kann sagen, es gibt den Zweifel an der Authentizität dessen, was wir über diese Vor-Quinn-Geschichte der Philosophie wissen, weil es hat die Bücherverbrennung gegeben. Aber dazu ist eben zu sagen, diese Bücherverbrennung 213 unter dem ersten Kaiser betraf vor allem historische Aufzeichnungen und die Aufzeichnungen von Streitgesprächen zwischen Vertretern unterschiedlicher philosophischer Schulen, Werke, die sie mit Landwirtschaft, Medizin, Weissagung, Alchemie und der Geschichte der Quinn-Dynastie befassten, blieben von der Verbrennung verschont. Auch wurden nicht alle Ausgaben unliebsamer Werke verbrannt. Betroffen waren ausschließlich private Buchbestände. Am Kaiserhof vorhandene Ausgaben wurden nicht verbrannt. Folglich war die Vernichtung nicht total. Es ging nicht darum, die Lektüre bestimmter Schriften gänzlich zu unterbinden, sondern deren breite Diskussion und die Schaffung intellektueller Zentren abseits des Kaiserhofes zu verhindern. Also auch intellektuelle Zentralisierung und Kontrolle ist und nicht der Abbruch der schriftlichen Überlieferung. Und es wird eben auch betont, auch wenn am Kaiserhof die Legisten dominierten, gab es dort keine intellektuelle Monokultur. Auch die Konfuzianer hatten weiterhin großen Einfluss, sodass man sagen kann, dass die Quinn-Dynastie von legalistischen Gesetzen und konfuzianischen Werten geprägt war, was für das chinesische Reich lange Zeit dann die nötige Flexibilität um die Reproduktion und Sicherung der Reichsgrenzen und der Reichsexistenz sicherzustellen. Und es wird behauptet, das kann ich nur hinnehmen, selbst wenn es die Verbrennung nicht gegeben hätte, würden wir heute vermutlich nicht wesentlich mehr Texte aus der Zeit vor der Verbrennung kennen. Der Brand der Staatsbibliothek 206 war dramatischer. Und generell kann man sagen, vor der Einführung des Buchdrucks gibt es einen großen Schwund an Werken. Von den um das Jahr Null aufgelisteten Werken sind uns rund 77% nicht mehr überliefert. Die wesentlichen Auswirkungen der Verbrennung waren daher andere. Sie haben insbesondere die Versuche späterer konfuzianischer Gelehrte angestachelt und damit verloren gegangene Werke zu rekonstruieren und damit Philologie und Bibliothekswissenschaften vorangetrieben. Aber, Zitat von einem Derek Bodde, der größte Schaden, den die Bücherverbrennungen verursachten, bestand allerdings darin, dass die späteren konfuzianischen Gelehrten die Gelegenheit bot, die alten Texte neu zu ordnen und zu verfälschen. Das heißt also, und ich glaube, das muss man jetzt noch vertiefen und erweitern, indem man sich fragt, was bedeutet eigentlich sozusagen die Versöhnungsstrategie der Han-Dynastie für die Überlieferung der chinesischen Philosophie? Und da will ich nur jetzt meine Ausgangsvermutung artikulieren. Ich glaube, diese Versöhnungsstrategie der Han-Dynastie, die führt ja alles wieder ein, hebt das, die Verbote auf, rekonstruiert auch durch die Verbrennung verloren gegangene Schriften. Es werden Gelehrte von den Rändern des Reiches an den Hof zitiert, die dann aus dem Gedächtnis bestimmte Schriften rekonstruieren. Also sehr spektakuläre Ausweitung der Aufmerksamkeit des Hofes auf die Literatur und Philosophie. Das ist ganz charakteristisch. Aber meines Erachtens hat das ein Implikat, das ich versuchen will, genauer zu beschreiben. In der Zeit der streitenden Reiche und in dem, was wir soweit uns aus Rekonstruktionen angesehen haben, ist es ja nicht so, dass diese Philosophien nebeneinander in einem Gesamtsystem der Bildung existieren. Sie existieren zwar nebeneinander, aber gegeneinander. Sie bestreiten sich wechselseitig die Grundlagen. Wir haben es so ein bisschen gesehen, wie die Taoisten die Konfuzianer kritisiert haben. Man kann davon ausgehen, dass die Konfuzianer da nicht faul gewesen sind und dann entsprechende Gegenargumente aufgebaut haben. Und dasselbe gilt für das Verhältnis beider gegenüber Moisten, Zhangzhou, Linien, Fortsetzern und den Legisten. Also ich denke, man muss sich die alte chinesische Philosophie, die wir in diesem Semester besprochen haben, als eine Zeit der streitenden Philosophien vorstellen. Und diese Rückwendung der Han-Dynastie, die alles fliegt und auch dann die Klassikerausgaben sozusagen sammelt und vornimmt, macht dann erst die verschiedenen Philosophien gewissermaßen zu Einzelstimmen in einem Konzert. Wie gesagt, unter Ausschluss der Legisten, die dann nur noch unterschwellig weiterwirken, auch wenn ihre Schriften durchaus noch vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, eine viel und auch wenig sozusagen in der Konsequenz in der Literatur begriffene Transformation, dass man eben aus dem Streit der Schulen einen Gegenstand gemeinsamer, philologisch rückblickend rekonstruierender Neugier macht. Das depotenziert diese Philosophien und nimmt ihnen ihren zentralen, exklusiven Wahrheitsanspruch. Und es macht sie zum Gegenstand einer, ich denke, nur noch als gelehrt zu bezeichnende Neugier. Und im Grunde bedeutet es, dass damit sozusagen eine Bildungsideologie geschaffen wird, die nur noch den Zweck hat, die gebildeten Subjekte zu bilden, die aber keinerlei Bedeutung mehr für deren politische, gesellschaftliche Praxis mehr hat. Also damit verändert sich der grundlegende Charakter der chinesischen Philosophie. Aber das werde ich versuchen, nächstes Mal nochmal unter genauerem Eingehen auf die Legisten und dann den Versuch abzuschätzen, was diese neue Philosophiepolitik der Han-Dynastie bedeutet hat. Und damit schließe ich dann für dieses Semester.